Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch/blog.
Grüß euch miteinander, schön los dazu, wenn wir im KSB-Podcast mit einem verdienten Mitarbeiter vom Kantonsspital Baden reden, mit Markus Wobmann, dem Chefarzt der Kinderklinik, der Ende Jahr pensioniert wird. Grüß euch, Herr Wobmann.
Grüß euch, Herr Berger.
Wir wollen ein bisschen auf eure Karriere zurückschauen, schöne Momente herausstreichen, schwierige Momente vielleicht auch ein bisschen beleuchten und natürlich in die Zukunft blicken, was ihr noch so vorhat, was ihr für Pläne habt nach eurer Pensionierung. Ganz eine banale Frage zum Start. Warum seid ihr Kinderarzt geworden?
Das ist eine banale Frage, aber noch schwierig zu beantworten. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte etwas mit Kind machen. Ich war mal kurz auch noch Lehrer zwischendurch, ein halbes Jahr nach der Mittelschule. Und dann ist aber eigentlich so, ja, hat sich gezeigt, ich bin Kinderarzt. Dann habe ich Medizin studiert und habe dann im Kinderspital Zürich ein Praktikum machen und habe dort so Leute gesehen, die ich so als Vorbilder gesehen habe und dachte, so möchte ich auch mal werden wie der oder die. Und ich glaube, das hat sich dann, so hat sich der Weg ergeben.
Jetzt, Pädiatrie ist ja nicht unbedingt die lukrativste Schiene von der Medizin. Hat das für euch nie eine Rolle gespielt?
Nein, ich glaube wirklich nicht. Sie haben schon recht. Kinderärzte gehören sicher nicht zu den guten Verdienern unter den Ärzten. Das ist so, aber es hat dafür andere sehr schöne Aspekte, die das für mich stark überwiegt haben.
Ist das vielleicht auch der Grund, wieso das Kinderarztmangel herrscht in der Schweiz?
Ich kann mit der Rolle spielen. Ich glaube, mehr sind vielleicht andere Punkte. Es ist schon traditionell immer ein Frauenberuf gewesen. Das sage ich nicht abwertend, aber das heisst, dass jetzt im Moment eine grosse Mehrheit von denen, die die Ausbildung fertig haben, Frauen sind. Wir sind bei 80-90%. Frauen wollen nachher häufig Teilzeit arbeiten, haben familiäre Verpflichtungen oder Ideen. Und das macht dann so einen Mangel. Und viele steigen aus verschiedenen Gründen aus oder arbeiten nur noch ganz niedrig prozentig. Ich glaube, das ist der Hauptgrund.
Was sind das für Typen oder für Menschen, die Kinderarzt oder Kinderärztin werden?
Ja, da gibt es natürlich auch so ein bisschen Klischees, sage ich mal. Also das ist so der, der gerne babbelt und gerne rumblödelt, sagen wir mal. Aber das ist ein bisschen ein Klischee, weil es heisst ja Kinder- und Jugendmedizin und wir betrachten uns auch zuständig für die 10, 12, 14, 16 bis 18-Jährigen, die natürlich nicht mehr Kleinkind sind, sondern eben Jugendliche mit ganz anderen Problemen. Aber es ist sicher jemand, der vielleicht gern hat oder nicht eine Abneigung hat, mit Leuten zu reden und etwas auch dreimal zu erklären mit ein bisschen komplizierteren Leuten. Das muss einem ein bisschen gegeben sein, sonst ist man in diesem Beruf, sonst haben wir es nicht so gern.
Also komplizierte Leute, also letztlich mit Kind, man muss den Kindern erklären, was sie haben?
Ich sage jetzt mal mehr, meistens die Eltern, die dann manchmal kompliziert sind, vielleicht ein bisschen überängstlich, es ist das erste Kind, sie machen sich ganz viele Sorgen, die für uns als Fachleute dann vielleicht sehr banal ist. Und da muss man ein gewisses Verständnis haben und sagen, ja, die haben nicht die Expertise wie jemand, der das schon lange viel gesehen hat und für die ist es ganz neu und das muss man verstehen. Und das liegt nicht allen Leuten, so ein bisschen, der Umgang mit den Eltern.
Gibt es denn da vielleicht ein konkretes Beispiel? Es gibt wahrscheinlich Tausende oder, von vielleicht mühsamen Müttern, was weiß ich, oder nervenden Vätern?
Ja, ich denke eben vor allem so die Angst, jetzt hat das Kind Fieber und es hustet, dann erklärt man, dass der Husten häufig länger geht, dann kommen sie nach zwei Tagen wieder und sagen, das hustet immer noch, muss man einmal erklären, dass der Husten 10, 14 Tage geht und die einen Leute könnten das gar nicht aufnehmen oder leiden auch, wenn sie ihr Kind krank sind. Schlafstörungen, Ernährungsstörungen, das ist immer so ein Thema, das die Leute im ersten Lebensjahr vor allem sehr beschäftigt. Ja, wo man einfach muss beraten und nochmal beraten und nochmal beraten.
Ja, dabei können wir ja vieles googeln.
Können wir auch, macht es nicht immer einfacher. Ja. Meistens stoßen wir auf schreckliche Sachen, was auch noch dahinter sein könnte. Und dann läuten die Leute an und sagen, ich habe etwas ganz Schlimmes gelesen. Es wird natürlich sehr viel im Internet gesucht. Manchmal hilft es halt auch nicht.
Ich habe vorhin gesagt, aber man muss ein bäbeln jetzt in dem Sinn oder die Kinder animieren und das vereinfacht abbrechen und erklären. Ja. Überhaupt sie zum Mitmachen bewegen. Was ist das so der Trick von euch, den ich jetzt 30 Jahre lang genutzt habe?
Also mit der Zeit haben wir eine gewisse Erfahrung, wie muss man versuchen, an ein Kind heranzugehen, gerade in einem Alter, wo es schlecht kooperiert, so die 1- bis 3-Jährigen. Aber auch dort gibt es natürlich viele Kinder, die sich mit allen Mitteln wehren gegen jede Untersuchung, die es einem erschwert. Auch das ist etwas, das nicht alle Ärzte aushalten, oder? Dass der Patient sozusagen nicht mitmacht, altersbedingt, und wo es einem dann manchmal auch ein bisschen nerven kann, weil ich dann etwas ganz Banales dreimal länger habe, als wenn ich es mit einem Erwachsenen würde machen. Das ist ein bisschen etwas. Es gibt eben mit der Zeit ein bisschen Erfahrung, wie man auf Kinder zugehen kann, um denen Angst oder so etwas zu nehmen. Aber es klingt natürlich nicht bei allen. Und manchmal muss man sich dann halt auch durchsetzen. Gerade in der Spitalmedizin müssen wir dann halt manchmal auch Sachen machen. Ich sage jetzt eine Infusion legen oder etwas, wo ich weiss, das kann ich dem Zweijährigen nicht verständlich machen. Wir müssen es jetzt einfach machen. Dann muss man es halt durchsetzen.
Also muss man es also körperlich.
Das heisst, dann muss man es heben. Wir haben natürlich viel mehr Möglichkeiten. Wir sind im Moment seit einiger Zeit sehr begeistert von Unterstützung durch Lachgas. Das ist ein Medikament zum Einschnaufen, das Schmerz nimmt und auch ein bisschen beruhigt und wo bei ganz vielen Kindern, also bei einem höheren Prozent der Kinder, so weit wirkt, dass sie ganz entspannt werden und wir es nicht mehr mit Gewalt haben. Das ist auch für die Eltern extrem angenehm. Wenn sie merken, das Kind ja, hat jetzt doch eine gewisse beruhigende medikamentöse Therapie, die macht, dass nachher die ganz gut durchgeht.
Der gesagt, es gibt möglicherweise Eltern, die sehr ängstlich sind einerseits, andererseits gibt es vielleicht auch die, die es besser wissen als der Arzt. Kommt das auch vor?
Das kommt auch vor. Mit dem habe ich nicht so Mühe. Was wir manchmal Mühe haben, sind mit so Leuten, die extrem fordernd auftreten. Also ich will jetzt und es muss also jetzt gerade sein und überhaupt. Und es ist mir egal, wie viel es kostet oder ob sie Zeit haben. Ich will es jetzt, ich will das Beste für mein Kind. Manchmal auf eine relativ unangenehme Art. Natürlich ist das ein kleiner Prozentsatz, aber die tun dann manchmal so auftreten, dass einem irgendwie wie als grösseres Problem vorkommt. Zum Glück sind es nicht so viele Patienten. Aber so mit den fordernden Leuten habe ich manchmal ein bisschen mehr Mühe.
Was braucht es denn, dass ihr wirklich vielleicht auch die Nerven verliert in so Fällen? Kommt es vor?
Es kommt hoffentlich selten vor. Ich bin schon manchmal zwei, dreimal sehr dann auch, und wie soll ich sagen, böse geworden, habe auch meinen Ärger gezeigt, wenn ich merke, dass ich, oder vor allem ich habe es gesehen bei Mitarbeitern, wenn die gröbst beleidigt werden, also du Schlampe, zu einer Kollegin von mir oder ähnliche Worte, wo man muss sagen, schauen Sie, dann müssen Sie in ein anderes Spital gehen, wir wollen Ihr Kind da nicht mehr behandeln, auf dieser Art können wir nicht reden. Ist selten, aber es gibt schon Leute, die Beherrschung verlieren, wir haben auch schon natürlich wie in jedem Notfallstation auch körperliche Attacken gehabt, Ohrfeigen gegen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.
Und ihr habt auch schon eines eingefangen?
Ich habe, glaube ich, nie einen eingefangen. Man muss jetzt, sonst habe ich es verdrängt. Aber ich glaube es wirklich nicht mehr. Aber ich habe zwei, drei Mitarbeiterinnen erlebt, wo das, ja, wo das passiert ist. Und dann gibt es das No-Go, oder man muss sagen. Oder wenn Drohungen kommen, wirst du dann noch merken, heute Abend dann zu Hause oder so, wo wir immer sagen, für Drohungen haben wir eine Nulltoleranz, dann müssen wir ganz selten auch sogar sagen, dann gehen wir zur Polizei. Wenn wirklich eine Drohung kommt, wo Mitarbeiter dann Angst haben, das gibt es gelegentlich, dann müssen wir auch mit der Polizei dann kooperieren.
Wow, das haben wir jetzt so noch nie gehört. Das ist
ja, eben, nochmal, das ist eine kleine Minderheit von sehr unangenehmen Leuten, wie es ja in jedem Beruf gibt. Aber wo es halt in der Medizin auch gibt, die sind dann da nicht anders als genauso rüppelhaft auftreten im Shoppingcenter oder irgendwo und dann halt bei uns auch.
Ja, sie hat Emotionen im Spiel.
Sind Emotionen im Spiel, das versucht man auch immer so zu sagen, ja, bis zu einem gewissen Punkt verstehen wir es. Und wenn es dann wirklich Grenzen überschreitet, wo man muss sagen, das können wir nicht mehr akzeptieren, müssen wir es auch deklarieren, auch zum Schutz der Mitarbeiter. Oder?
Aber der selbst Verteidigungskurs für Ärzte gibt es noch nicht?
Nein, den gibt es nicht. Wir haben, wie viele Spitäler, natürlich auch also ich sage jetzt ein Security, also einen Dienst, den wir anrufen, wo in einer ganz kurzen Zeit Leute anstehen. Wo manchmal gibt es auch so ein bisschen bedrohliche Situationen. Es tut sich einer so aufbauen und ein bisschen rumlärmen. Und wo das relativ gut kann deeskaliert werden, wenn einfach dann Security kommt und sagt, Moment mal, kommen Sie sich mal auf die Seite, wir sitzen mal an, das Ganze ein bisschen entschärft. Dass man muss handgreiflich jetzt jemanden entfernen muss, ist extrem selten.
Was wahrscheinlich täglich das Thema ist, sind die Einzelschicksale, die Kinder, die vielleicht schwer krank sind. Und die wissen schon von Anfang an, die kommen hier nicht lebend raus. Wie gehen wir mit so etwas um?
Das ist immer wieder schwierig. Wir haben es hier im Baden die Situation nicht so häufig, weil wir machen zum Beispiel keine Krebsbehandlung. Und das ist natürlich ein Gebiet, wo es Schwerkranke hat oder Kinder, die sterben. Und wir haben keine Intensivstation. Das heisst, wir tun natürlich ihn, die kritisch krank sind, hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt noch verlegen auf eine Intensivstation. Vielleicht geht es dort gut. Vielleicht ist aber das Kind dann dort so schlecht, dass es dann halt dann dort stirbt. Sodass wir bei uns im Baden relativ wenig Kinder haben, die sterben. Aber es kommt natürlich immer wieder vor. Jetzt haben wir gerade am Samstag ein Kind gehabt mit einer unheilbaren Krankheit, wo man gewusst hat, es wird irgendwann sterben. Aber wo es dann, wenn es dann passiert, natürlich gleich genauso belastend ist wie bei einem anderen. Das sind dann schon schwierige Situationen.
Was macht man denn da im Team, vielleicht auch mit der Pflegerin oder mit dem Pfleger, dass man das kann verarbeiten kann?
Also konkret an diesem Samstag sind wir nachher alle nochmal zusammengesessen. Die beteiligt sind, haben nochmal besprochen, haben es nochmal versucht, so ein bisschen medizinisch zu besprechen, was ist denn gegangen die letzten 12 Stunden, jetzt, was schlecht geworden ist. Auch zum Schuldgefühl nehmen, habe ich echt noch etwas verpasst, hätte ich sollen. Einfach nochmal darüber reden, wie es darüber reden so eine gewisse Entspannung oder Erleichterung gibt. Das ist das. Und natürlich die einen, die das noch nie erlebt haben, tun nachlässt sich schwerer daran. Die, die es schon gelegentlich erlebt haben, können es eher ein bisschen professionell, sage ich mal, wahrnehmen. Aber es ist nicht immer einfach.
Also dir hat solche Situationen bestimmt öfters erlebt in diesen 30 Jahren. Ja. Was war so ein bisschen das einschneidendste Erlebnis gewesen, oder die einschneidendsten Sachen, die sie vorkommen?
Ja, ich erinnere mich natürlich an schlimme Schicksale. Zwei, drei Kinder, die an Kindsmisshandlung gestorben sind, wo ich beteiligt fachlich beteiligt bin. Ich erinnere mich an einen 7-jährigen gesunden Bub, der in eine Strasse rennt, in einem von einem Auto befahren wird und nachher bei uns stirbt. Eine Mitarbeiterin bei uns, eine Assistenzärztin, die abgestürzt ist und wo ich von der Polizei das Telefon bekomme und dann muss die Leute informieren. Das sind so schwierige Situationen gewesen.
Mhm. Und das mit dem Kindesschutz, das hat er ja relativ früh gross auf die Fahne geschrieben und er hat sich dort irgendwie quasi spezialisiert. Was war dort der Grund, ausschlaggebend?
Ich glaube, es war wirklich auch so ein Fall gewesen, wo ich als komplett unerfahrener, angehender Kinderarzt mit so einer Situation konfrontiert war, von einem Kind, das misshandelt war und dann daran gestorben ist. Das war wahrscheinlich mein erster Fall gewesen. Und es sterben ja zum Glück sehr wenig Kinder in der Schweiz an Kindsmisshandlung. Und das war mein erster Fall gewesen, bevor ich andere, leichtere Fälle gesehen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sowieso ich, aber auch viele um mich herum mit dieser Situation keine Erfahrung haben, was man machen soll, weil man hat sich noch nicht gross, es war dann 80er Jahre gewesen, noch nicht mit dem beschäftigt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, müssen wir etwas machen. Und das war so ein bisschen mein Einstieg, das Thema Kinderschutz eigentlich.
Ihr habt selber zwei Söhne in mir
enttäuschen. Ja.
Also ich gehe mal davon aus, dass da Gewalt daheim kein Thema ist, gerade bei euch, die so sensibel auf das sind. Könnt ihr gewissermaßen vielleicht ein bisschen verstehen, dass eine Mutter oder einem Vater mal die Hand ausrutscht?
Ja, das kann ich verstehen. Also ich bin auch kein Heiliger. Ich bin auch in schwierige Situationen gekommen mit völlig normalen Kindern, sage ich mal. Geschweige denn, wenn man ein Kind hat, das jetzt einfach aufgrund von irgendwelchen Umständen noch schwieriger sind, provozierend sind, frech sind, schwierig zu führen sind, dann kann ich verstehen, dass Eltern irgendwie ihre Grenzen kommen, ob es dann den meisten gelingt es ja dann irgendwie, sich ein bisschen rauszunehmen, dass es nicht einfach reinschlägt, weil das ja einfach dann nichts nützt. Das wissen ja die meisten Leute, dass es nicht hilft. Es gelingt aber nicht an. Und ich kann es bis zu einem gewissen Punkt verstehen und will auch die Leute nicht verdammen und verurteilen, sondern häufig ist ja dann der Kinderschutz auch, dass man sagt, man müsse irgendwie schauen, wie gehen sie das nächste Mal mit schwierigen Situationen um, dass das nicht mehr vorkommt. Oder? Das kann ja auch ein Ansatz sein für Kinderschutz.
Ja, und vor allem gibt es ja einen Unterschied zwischen einmal die Hand ausrutschen und regelmässig die Prügel und so.
Ja, das ist ein grosser Unterschied, ja.
Was sind das für Leute, die regelmässig zuschlagen im Zusammenhang mit Kindern?
Ich denke, es sind häufig Leute, die relativ beschränkte Möglichkeiten oder Mittel haben in der Konfliktbewältigung, auch schon in ihrer Beziehung vielleicht, auch schon so aufgewachsen sind, dass sie einfach ihr Repertoire an Erziehungsmassnahmen relativ früh aufhört und sie nachher sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als reinzuschlagen. Mein Eindruck ist auch über etwa 30 Jahre, dass so die systematische körperliche Züchtigung, sage ich mal, ist deutlich seltener geworden. Das hat so ein bisschen ein Umdenken gegeben, dass viele Leute wissen, A, dass man es nicht darf und B, dass es schlussendlich auch nicht nützt.
Aber trotzdem wird das nie aufhören, oder? Also, der hat auch mal gesagt, das habe ich gelesen, Kindsmisshandlung werde nie ganz verschwinden.
Ich gehe davon, also ich bin sicher, dass es nicht ganz verschwindet. Ich meine, so jede Form von abnormalem Verhalten, kriminellem, delinquentem Verhalten, das wird nie verschwinden. Es wird immer einen gewissen Prozentsatz geben von Leuten, die da ein Problem haben, wo sie nicht damit umgehen können. Ich denke aber trotzdem, so die Öffentlichkeitsarbeit und die Leute auf das hinweisen und sensibilisieren hat viel gebracht. Es hat viel Umdenken gegeben. Das höre ich auch. Auch Kinder haben eine ganz andere Kenntnis schon über das, wissen über ihre Rechte, sage ich mal. Und ich glaube, das hilft trotzdem, aber es wird nicht gelingen, das zu eliminieren.
Mhm. Ihr habt wahrscheinlich viele Kampagnen gemacht oder geleitet. Wie hat das ausgesehen? Also, was sind das die Schwerpunkte in den letzten 30 Jahren?
Ja, ich erinnere mich noch an einen Punkt, das ist mir einfach da geblieben. Wir hatten mal so die Idee gehabt, wir könnten ein Video machen, ein Aufklärungsvideo, schütteln Sie Ihr Baby. Oder? Und haben das hergestellt mit professionellen Schauspielern. Und ich durfte den Doktor spielen dort drin. Es war so ein Kurzvideo von etwa 50 Sekunden. Und nachher hat es noch so einen Abspann gegeben und noch so ein Referat dazu, ein bisschen Theorie, warum das Kinderschütteln gefährlich ist. Und das ist, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Und dann sind wir ganz naiv so zum Schweizer Fernseher gegangen und haben gedacht, jetzt bringen Sie das ja sicher. Dann haben sie gesagt, ja. Wir hätten es am liebsten so vor der Tagesschau gebracht, so um 7:30 Uhr. Und dann haben sie gesagt, ja, ich glaube, wir nehmen alles 30'000 Franken. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben gar kein Geld, oder was wollen wir denn? Ist das wie? Und man denkt, es muss in der Schublade verschwinden. Und dann hat ganz kurz darauf runter ein berühmter Schweizer Bergsteiger sein Kind geschüttelt und das ist gestorben. Und dann ist das ein Thema geworden in der ganzen Öffentlichkeit. Und dann hat der Bergsteiger noch gesagt, wenn ich gewusst hätte, so eine Art, wenn ich die Kenntnis hatte, wie gefährlich das ist, wäre es mir vielleicht gelungen, das nicht zu machen. Und dann sind natürlich die Medien gekommen und dann haben wir gesagt, schauen Sie, da haben wir ein Video, da gibt es keine Aufklärungskampagne. Und das ist vor der Tagesschau und im 10 vor 10 und im Stern TV, im RTL und überall gebracht wurde gratis, weil gerade im richtigen Moment leider so etwas Schlimmes passiert ist. Und dann haben wir wirklich Glück gehabt, das ist sehr breit, flächendeckend abgespielt worden und hat auch grosses mediales Echo dann gehabt. Das ist so eine Kampagne, die mir jetzt gerade noch geblieben ist.
Das ist, glaube ich, irgendwann Anfang 2000er
gewesen. Ja, das war Anfang 2000er Jahre. Mhm. Ja.
Hätten das auch nachhaltige Wirkung oder verpufften die Wirkung irgendwann schon wieder, die Aufmerksamkeit?
Ich glaube, die verpufft so in der breiten Bevölkerung wieder. Wobei so, es wird ja dann immer wieder auch von Fachleuten, zum Beispiel gehört es auch dazu, dass es auch von Fachleuten den Eltern gegenüber thematisiert wird. Also es gehört zum Beispiel so zu den Standardthemen auch für einen Kinderarzt, wenn er die Eltern das erste Mal sieht, mit einem Monat, dass er auch das anspricht, auch die Gefährlichkeit vom Schütteln. Ich könnte dich schütteln, du regst mich auf. Oder ist ja nicht zufällig auch so ein Ausdruck. Und ich glaube, das wird so wieder verbreitet, dass Kinderärzte, Mütterberaterinnen, ihren Kreis dann wieder den Eltern auch das weitergeben.
Was läuft aktuell? Also wo sind die Schwerpunkte in der Information aktuell?
Aktuell gibt es zum Beispiel von Kinderschutz Schweiz die jetzt über 3 Jahre laufende Kampagnen eigentlich auch der Gedanke dahinter ist ein Verbot der Körperstrafe. Das wäre auch das politische Fernziel, dass es einmal gesetzlich verankert wäre, dass das verboten ist, was in der Schweiz noch nie ist. Und das ist jetzt so eine Kampagne über etwa 3 Jahre, auch mit viel Geld, was eine gute Kampagne machen können, wo es die Leute sensibilisieren wollen, dass es eben verboten ist und auch nichts nützt.
Und wie verbreitet ist es denn in der Schweiz aktuell? Also ich gelesen habe, ist nicht jedes 5. Kind erlebt körperlich oder?
Es ist ganz schwierig zu sagen. Wir versuchen ja in der Kinderklinik, oder wir machen in der Kinderklinik seit 10 Jahren Statistik, wo wir einfach die Fälle erfassen, die in eine Kinderklinik kommen, ambulant oder stationär. Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Ganzen. Also wir können nicht sagen, wie viel es in der Schweiz vorkommt. Mhm. Ich kann einfach sagen, es hat sicher eine gewisse Verlagerung gegeben. Die körperliche Misshandlung ist immer noch relativ hoch oben in der prozentual, aber wir stellen mehr Fälle von psychischer Misshandlung fest und das sind die massenhaft Kinder, die erleben, dass sich Eltern abschlagen, dass Eltern Gewalt ausüben, dass Kinder Angst haben, dass Kinder der Polizei anrufen, dass Kinder dazwischen gehen, wenn sich Eltern schlagen oder meinen, jetzt stirbt meine Mami oder mein Papi. Also das ist eine ganz grosse, heute die grosse Herausforderung, finde ich.
Haben das zugenommen?
Ich kann nicht sagen, ob es zugenommen hat, aber es wird besser registriert, weil es ja in vielen Kantonen viel mehr auch sensibilisiert ist, weil die Polizei muss ausrücken, wenn jemand anruft, egal was der Hintergrund ist, man rückt gerade aus. Kanton Aargau sind es, glaube ich, 1600, 1700 Mal pro Jahr, das ist doch 5 Einsätze pro Tag, oder? Das ist sehr viel. In der Hälfte von diesen Familien hat es Kinder im Haushalt, die das miterleben. Die Kinder, sie glauben es nicht, sind zwischen 4 Tage alt. Also Eltern kommen heim vom Wochenbett und schlagen sich ab. Bis 18, alle Altersgruppen. Und das ist ein grosses Problem, weil häufig die Leute meinen oder auch vielleicht das ein bisschen verdrängen und das Gefühl haben, ja, dem Kind geht es ja gut und das Kind hat ja nicht so viel mitbekommen oder das Kind war im Nebenzimmer gewesen, so, und nicht realisieren, dass das für viele Kinder sehr belastend ist.
Also es ist eine Art indirekte psychische Gewalt,
genau.
Also es gibt bestimmt auch direkte Form, oder?
Es gibt auch direkte Form, eben, also du bist blöd, du bist einfach strohdumm, du bist so fett, weil du auf der Welt bist, geht es uns so schlecht, da gibt es ganz viel auch psychische Schuldzuweisungen für alles Mögliche, wo die Leute sehr freigebig sind. Wir hören nicht selten Dinge, wenn du das nochmal machst, bringe ich dich um. Das ist vielleicht für einen 15-Jährigen, der wird sagen, ja, der schwätzt irgendeinen Quatsch, aber ein 7-Jähriges, 8-Jähriges ist das noch schwierig. Mhm. Oder ich stecke dich in ein Heim oder irgend so Sachen. Also Drohungen ist auch noch relativ häufig.
Sind das die gleichen Eltern, die die körperliche Gewalt anwenden?
Ich denke schon, weil es ist eigentlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Ja. Oder wenn ich hilflos werde, mache ich alle möglichen Sachen. Ist uns auch schon passiert, dass man Sachen macht und man sagt, bin ich eigentlich blöd oder... Was ist mir denn da in den Sinn gekommen oder warum habe ich mich nicht mehr anders zusammennehmen? Aber es sind dann schon die Leute, die einfach Schwierigkeiten haben in der Konfliktbewältigung. Häufig steht denen auch das Wasser sonst noch bis zum Hals, sozial, finanziell, in der eigenen Beziehung. Also sagen wir noch, kritische zusätzliche Risikofaktoren, die mitspielen. Sucht, Konsum von legalen, illegalen Drogen kann mitspielen. Und es gibt dann so einen unheilvollen Mix von Risikofaktoren, sagen wir mal.
Das ist ein heißes Thema. Welche Rolle spielt der kulturelle Hintergrund?
Ich denke, das sage ich jetzt so ein bisschen wertfrei. Es gibt Kulturen und es gibt verschiedene Kulturen auf der Welt. Ich denke jetzt wirklich nicht nur am Balkan, wo auch Körperziehung oder Disziplinierung oder man kann auch sagen, die Erziehung der Kinder noch einen anderen Stellenwert hat. Man kann jetzt ein bisschen provokativ sagen, in Mitteleuropa ist die Erziehung fast immer, wird also etwas Negatives sagen. Ich darf das Kind gar nicht mehr beeinflussen, ich darf mich auch gar nicht mehr unbeliebt machen. Das ist nicht meine Haltung, oder? Aber das ist eher, wir sind eher im anderen Extrem und in anderen Kulturen hat es einen sehr hohen Stellenwert. Die Kinder müssen etwas rechts werden, die müssen gut rauskommen. Ich denke zum Beispiel an asiatischen Raum, Indien, Sri Lanka, China, wo halt dann das auch dazugehört. Dann greift man auch zu diesen Mitteln im Rahmen von den Erziehungsmassnahmen. Und wir versuchen dann diesen Leuten zu sagen, schauen Sie, sie leben jetzt halt in der Schweiz, bei uns hat das einen anderen Stellenwert und wir schauen das anders an. Die einen verstehen es dann, die anderen verstehen dann unsere Weltanschauung halt weniger, so wie wir sie weniger verstehen. Oder?
Wenn jetzt jemand zulässt und das gehört und vielleicht sich ein bisschen wiedererkennt in dem Ganzen, ich bin manchmal schon überfordert und kurz vor dem Dreischlagen oder setze mein Kind unter Druck, wenn das jetzt irgendjemand gehört, wo kann man sich melden, damit es eben nicht so weit kommt?
Ich denke, es gibt ganz verschiedene Stellen, wo man sich melden kann, wenn man sozusagen sagt, ich tue mich, wenn man das in Ruhe mich mal neu melden, nicht in der Notfallsituation. Mhm. Dann kann man ja das gut zum Beispiel mit dem Kinderarzt besprechen. Der kennt ja das Kind, das vielleicht ein bisschen schwierig ist und wo auch Verständnis hat, wo man schon kennt. Manchmal wird man es ja lieber mit jemandem besprechen, wo man vielleicht nicht kennt. Dann kann man sich an ein Kanton, an ein Kinderspital melden oder an eine Klinik, wo es ein Kind, an ein Spital, wo es eine Kinderklinik hat, wie jetzt hier in Baden. Fast alle von diesen Kliniken haben eine sogenannte Kinderschutzgruppe, da kann man anrufen. wird von Fachleuten beraten, wird vielleicht eingeladen für ein Gespräch. Ideal ist, wenn man das macht in einer Ruhephase und nicht dann so um 1 Minute vor 12, wenn es ganz, ganz, ganz nahe an der Eskalation ist, dann geht es langsam nicht mehr.
Also obligatorische Kinderschutzgruppen ist notabene auch etwas, was ihr mit initiiert, oder?
Ja, haben wir sicher mitgeholfen aufbauen und das ist sehr verbreitet. Also in allen Kinderkliniken in der Schweiz gibt es das eigentlich jetzt.
Wie seid ihr zufrieden, wenn ihr jetzt auf die 30 Jahre zurückschaut in Sachen Misshandlungsprävention?
Ich denke, es gibt Sachen, wo wir zufrieden sind, wo wir, blöd gesagt, stolz drauf sind und sagen, mal, da hat man, da haben wir, da kann ich können mithelfen, dass man etwas erreicht. Es gibt immer wieder Rückschläge, wo man denkt, muss das sein, das ist klar. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das Thema überhaupt eine Akzeptanz hat unter Fachleuten, was es vor 30 Jahren gar noch nicht hat. Ja, das ist etwas anderes. Ich höre immer von jungen Studenten, Medizinstudenten, immer wieder, wo man sagt, ich habe sie übrigens in einer Vorlesung gesehen, dann haben sie mir das Video gezeigt, schütteln sie ihr Baby, da erkennen sie mich drauf, vor 20 Jahren. Ja, das war ja der Herr Wobmann gewesen. Also, ich habe in meinem Studium nichts gelernt über Kindesmisshandlung. Das hat es einfach noch nicht gegeben. Jetzt ist das in der Lehrerausbildung drin, Sozialarbeitausbildung drin, in der Medizinausbildung, in der Krankenpflegeausbildung drin. Das ist überall drin, oder? Und ich glaube, das hat schon, da ist etwas passiert, im Positiven.
Wenn wir vielleicht noch 2, 3 konkrete Beispiele nehmen, ja auch gesehen, oder ich im Fernsehen oftmals Auskunft gegeben, was um Kindesmissbrauch ist gegangen. Und da haben wir Bilder gesehen, zum Teil von Säuglingen schon, die gequält wurden. Mhm. Was sind da die eindrücklichsten Vorkommnis?
Also der allererste Fall, ich habe, bevor ich in der Kindermedizin geschafft, habe ich in der Psychiatrie geschafft, der Erwachsenenpsychiatrie. Und habe dort in einer geschlossenen Psychiatrie im Kanton Zürich. Und dann ist eine junge Frau eingeliefert worden mit einer Schizophrenie. Und die hat in einem, ich sage jetzt, schizophrenen Wahn ihr 8-wöchiges Kind erstickt und hat es in einem Schliessfach im Bahnhof Zürich deponiert. Und dann haben wir das gefunden, weil jetzt so ein Verwesungsgeruch rausgekommen ist und so ist man drauf gekommen. Die Frau war psychisch krank, oder? Aber das Resultat für das Kind war fatal. Sie ist gestorben an einer Kindesmisshandlung, aber durch eine psychisch kranke Mutter. Und das war mein erster Fall, wo ich gar nichts gewusst habe von Kindesmisshandlung. Das war natürlich ein gravierender Fall, wobei ich das Kind nicht kannte. Ich habe nur die Frau gesehen, also die Täterin, sagen wir mal. Andere Fälle, wo ich dann Kind hautnah erlebt habe, ich erinnere mich natürlich auch an Fälle, wo jedem passiert, bei uns auch passiert ist, dass ein Kind kommt mit einem Verdacht auf Misshandlung oder vielleicht eine leichte Misshandlung. Man tut irgendetwas installieren, man tut gewisse Massnahmen treffen, man lässt es heim und es kommt 3, 4, 5, 6 Wochen später wieder mit einer schweren Misshandlung, wo man dann muss sagen, unsere Einschätzung war offenbar rückblickend gesehen falsch gewesen, oder wir haben es unterschätzt, die Situation. Und jetzt kommt es wieder und hat eigentlich, ja, vielleicht haben wir es dort eben falsch oder zu wenig aktiv behandelt. Das ist zum Glück nicht viel passiert, aber das sind die Fälle, die einem dann immer wieder zu denken geben, wo man sagt, es ist eine ganz heikle Arbeit, oder? Wenn ich unterreagiere oder etwas falsch ist, jetzt kann es dann auch fatal rauskommen, wenn es eben weitergeht.
Ja, reden denn die Kinder über das, was passiert ist, oder?
Natürlich altersabhängig, eben, wenn wir dann sehen, wo unsere Statistiken anschauen, ist etwa jedes vierte Kind ist unterjährig. Oder das ist viel, das können Sie nicht reden. Viele Kinder, die Hälfte der Kinder, sind unter 5, 6. Also sagen wir so, die 0- bis 3-Jährigen können halt altersentsprechend nicht oder ganz, ganz limitiert reden. Nachher schon mehr. Also man darf das auch nicht unterschätzen, Kind. Wenn man einfühlsam mit ihnen redet, die können auch über etwas reden. Die wollen auch häufig über etwas reden, weil sie erleben ja etwas, was für sie unangenehm ist. Und über Unangenehmes will man häufig reden. Man muss ihnen dann auch wieder ein bisschen die Angst nehmen. Manchmal haben sie das Gefühl, wenn ich jetzt etwas sage, kommt meine Mami oder mein Papa ins Gefängnis. Oder dann geht die Familie kaputt. Oder sie sind vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert worden. Darfst du dann ja niemand sagen, sonst kommt dann die Polizei zu uns heim. Aber die Kinder sind zum Glück schlecht einzubinden in so Geheimnistuerei. Gerade kleinere Kinder, die plappern dann halt einfach wieder etwas raus, was den Eltern vielleicht gar nicht passt. Weil sie einfach nicht können. Man kann sie nicht in eine Verschwiegenheit einbinden.
Und was dann aber auch wieder Konsequenzen haben, oder?
Ja, man, natürlich, wenn es dann so etwas sagt und das zum Beispiel zu uns kommt, müssen wir auch schauen, was braucht es jetzt, damit nicht ab jetzt irgendetwas passiert oder das Kind nicht unangenehme Konsequenzen davon spürt. Das ist dann wieder unsere Aufgabe, ja.
Wie kommen denn die Eltern rein, die ihr Kind bringen, das sich vielleicht verletzt hat? Tun die da ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, die ist schräg abgehängt, oder wie?
Das ist schon der häufigste Grund, ja, dass irgendeinen anderen Unfallmechanismus präsentiert wird, wo manchmal schwierig oder unmöglich ist, herauszufinden, ob jetzt das stimmt oder nicht. Oder es gibt natürlich Verletzungsmuster, die genauso gut könnten durch den Unfall entstanden sein, wo mir vielleicht die Eltern sagen. Und dann gibt es aber auch Spuren, wo man muss sagen, das ist nicht vereinbar mit dieser Geschichte, die sie präsentieren. Ich glaube, das ist dann halt auch eine Frage von der Erfahrung. Wir versuchen ja nicht grundsätzlich misstrauisch zu den Leuten gegenüber, aber man muss so eine gesunde Aufmerksamkeit haben, wenn man irgendwie merkt, die Geschichte ist nicht stimmig, es wird irgendetwas präsentiert, dass man vielleicht nochmal nachhakt, nachbohrt. Dann gibt es natürlich auch die andere Situation, dass das Kind wegen einer Krankheit kommt, wegen irgendetwas, und am aufmerksamen Personal fallen irgendwelche Nebenbefunde auf. Zum Beispiel, das Kind hat merkwürdige andere ältere Verletzungen an oder irgendetwas. Oder ist extrem ungepflegt, vernachlässigt, schmuddelig, stinkt. Oder? Das ist mehr so Nebenbeobachtungen, die natürlich genauso wichtig sind.
Und dann tun wir das melden?
Dann muss man das anschauen. Da gibt es so ein bisschen bei uns auch so ein Ablaufding, wo man sich überlegen ist, muss ich jetzt gerade wirklich intervenieren mit der Behörde, weil das Kind gefährdet ist? Also darf ich das Kind zum Beispiel nicht mehr heilen? Oder ist es etwas, wo ich sagen kann, nein, ich kann es einmal noch heilen und man bespricht es und man schaut weiter? Das ist halt dann die Einschätzung von den Leuten vor Ort, die müssen entscheiden. Eben, dann rede ich von einem seltenen, dringlichen Fall, wo ich wirklich muss intervenieren muss, und dann kann man mit den Behörden intervenieren. Wir können ja im Kanton Aargau gibt's einen Notfalldienst von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, wo wir jederzeit rund um die Uhr die Behörde die Legitimation gibt, das Kind zurückzubehalten gegen den Willen der Eltern, wenn ich es begründen kann, entsprechend. Und das ist sehr hilfreich. Oder auch am 25. Dezember, also irgendwie zu einem ganz blöden Datum, haben wir die Möglichkeit, dass man eingreifen kann, wenn es nötig ist.
Und wenn sich der Verdacht als falsch herausstellt? Schon ein heisser,
oder? Es ist auch ein heisser, das ist ja vielfach auch die Sorge der Leute, ja, ich bin nicht so sicher und ich will denen auch nicht Unrecht tun, und das sind doch nette Menschen. Leute, die Kinder misshandeln, sind häufig nette Menschen, ja. Also das schließt sich ja nicht aus. Ja. Aber es ist klar, es ist wie bei jeder medizinischen Handlung, man muss ganz seriös und professionell dran gehen, auch den Blick offen haben, überlegen, könnte etwas anderes sein. Also wir sind ja noch so froh, wenn wir zum Schluss kommen, aufgrund der Beurteilung, nein, es liegt nach menschlichem Messen keine Kindsmisshandlung vor. Man könnte das verwerfen, den Verdacht. Dann sind wir ja sehr froh, oder? Aber klar, Fehldiagnosen in beide Richtungen sind möglich.
Für das Thema abschließen, was würdet ihr jetzt Eltern raten, die eben vielleicht zwischendurch durchaus gestresst sind und vielleicht ein bisschen überreagieren? Was ist so die erste Reaktion, die man dann zeigen soll? Also wie kann man sich abholen, ja, in der stressigen?
Also die blöde Empfehlung, sich physisch zu entfernen aus einer brisanten Situation, ist immer gut, oder? Jetzt nervt mich mein Kind, man kommt sich immer näher, man nervt sich rein physisch, und irgendwo sagen, los, jetzt müssen wir einen Moment einen Strich ziehen, geht nicht, ich gehe raus, oder du gehst ins Zimmer, ich gehe raus, und dann haben wir einfach mal ein paar Minuten Abstand. Mhm. Und dann ist es schon mal ein bisschen besser. Konkret, wenn ich Abstand habe von jemandem, kann ich den Menschen auch nicht schlagen. Oder er kann mich nicht schlagen. Oder man ist einfach physisch getrennt. Das ist ein ganz banaltönender, aber eigentlich noch wichtiger Punkt in einer Notfallsituation. Sich Hilfe holen, wenn ich merke, ich laufe immer wieder in Schwierigkeiten rein, wo vielleicht auch ein gewisses Muster dahinter ist, wo ich sage, ich weiss nicht, wie ich umgehen soll, wenn das Kind immer so reagiert auf irgendeine Massnahme von mir. Sich Hilfe holen, bei Fachleuten, wie ich gesagt habe. Ich würde auch noch das Umgekehrte sagen, es gibt ja häufig die Situation, dass unbeteiligte Menschen, Nachbarn, so etwas erleben. Also sie vielleicht zu Hause haben obendrauf eine Familie, wo immer ein riesen Geschrei ist und die Türen knallen und das Kind brüllt plötzlich und sie wissen nicht, was läuft. Gebe ich ihm. Und so Anfragen kommen mir noch viel über, was soll ich machen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, in meinem Haus ist irgendetwas komisch. Dann gebe ich immer die Empfehlung, wenn das passiert, gehen Sie doch dann einfach vorbei, läuten an der Tür und sagen, schauen Sie, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ich höre das ein bisschen. Und wie ist es? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Ihnen die Leute Türen zuklopfen oder sagen, verreist, bist ein Double oder irgend so etwas. Dann wissen Sie es. Und beim nächsten Fall können Sie dann vielleicht sagen, okay, jetzt gehe ich nicht mehr vorbei, jetzt läute ich halt an einer Behörde an. Aber so nachbarschaftliche Hilfe anbieten ist nicht schlecht, weil häufig kommen Sie in eine Situation, in der die Leute eigentlich ganz froh sind, wenn jemand Hilfe anbietet.
Ist das so?
Das ist so, das darf man nicht. Eben, es kann auch das Umgekehrte geben, dass sie rausgekickt werden und dann geht sie über einen Scheissdreck an und überhaupt nicht. Das auch. Aber dann wissen sie ja beim nächsten Mal, die Leute haben gar keine Frustrationstoleranz und Kooperation ist null. Ich muss nicht nochmal nicht rufen. Das wird dann beim nächsten Mal auch nicht bringen. Also, wenn ich einen begründeten Verdacht habe, melde ich doch das der zuständigen Behörde.
Das sind alles heftige Geschichten, heftige Themen, die man natürlich muss diskutieren muss. Aber ich möchte jetzt auch noch ein bisschen wissen, was so die Highlights waren, die schönen Momente, die Patienten, die vielleicht wieder erwarten, gesund sind worden. Was sind da die Highlights?
Ja, es gibt ja viel, zum Glück ganz viele überwiegend schöne Situationen, auch in der Medizin und auch in der Kindermedizin. Ich habe so, das ist mir kurz vorher in den Sinn gekommen, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir im Gebärsaal ein Kind kennen, wo immer also auf die Welt kam und immer ganz, ganz schlechten Zustand, eigentlich leblos geboren ist, aufgrund von Komplikationen, die man nicht können verhindern konnte vor der Geburt. Wir haben das Kind versucht zu reanimieren, zu wiederbeleben. Die Zeit läuft einem ja dann davon. Und bis das Kind 14 Minuten alt war, hat das Herz nie geschlagen und es hat nie geschnauft. Und wir haben es nicht können wiederbeleben und haben dann, wie das halt so auch Standard ist, gesagt, jetzt müssen wir ethisch überlegen, müssen wir nicht aufhören, weil man ja dann muss rechnen, die Zeit, die es nicht gelebt hat, kann zu Hirnschädigungen führen, die dann nachher nicht gut sind. Und wir haben eigentlich gerade entschieden, wir brechen ab. Und in dem Moment hat das Herz angefangen zu schlagen, ohne unseres nochmal zutun. Und dann haben wir schon gedacht, oh, das kommt ja vielleicht gar nicht gut raus, aber es hat jetzt halt das Kind so entschieden, oder? Und das Kind ist jetzt etwa 8 Jahre alt, ist normal intelligent, hat eine gewisse leichte körperliche Behinderung, also eine motorische Behinderung, geht in die normale Schule. Das hat niemand gedacht damals, oder? Und man muss sagen, manchmal passieren da Sachen, die man nicht erwartet. Das ist so ein Beispiel.
Und wo man sich vor allem nicht erklären kann, oder?
Wo man sich auch nicht erklären kann und man sagt, ja. Darum glaube ich, wenn man ein bisschen länger in der Medizin geschafft hat, wird man einmal zurückgehalten mit Prognosen und mit Zukunftsspekulationen, weil man kann in die eine oder andere Richtung sehr daneben gelangen. Ja.
Also das Beispiel, das ist eigentlich so ein bisschen aus der Sparte übersinnliche Kräfte, die plötzlich wirken?
Ja, sie können die einen sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an eine höhere Macht, die das gemacht hat. Die anderen sagen, das ist jetzt ein schönes Schicksal. Die Dritten sagen, das ist oder wie man das dann für sich wertet. Aber es ist schon zum Teil natürlich unerklärlich. So, wir haben auch einen Jugendlichen gehabt, der ist mir auch sehr geblieben. Der ist mit einer bakteriellen Hirnnodenentzündung, einen ganz schweren Verlauf gehabt. Wir sind auf eine Intensivstation gekommen und ist immer ganz unendlich viele Komplikationen gehabt und ist dann auf die Normalstation verlegt worden in einem miserablen Zustand. Also hat nicht reagiert, ist nicht ansprechbar gewesen, ist auf dem Bett gelegen, hat noch medizinische andere Probleme gehabt. Es ist wirklich so, da sind die Eltern dort im Zimmer gesessen, bei dem sich nicht bewegenden, nicht regenden Jugendlichen und irgendwann am Nachmittag macht er die Augen auf und sagt «Hoi, Papi» zu seinem Vater. Und innerhalb von wenigen Tagen hat er sich von Zustand null oder miserabel erholt und ist heim. Und dann ist er einmal irgendwie Lastwagenmechaniker geworden, habe ich ihn erfahren, und hat sich wieder erholt. Das hat niemand gedacht, oder? Wo man muss sagen, ja, schön, oder? Es geht nicht immer so schön. Es gibt natürlich auch das Umgekehrte, wo manchmal denkt, es ist doch gar nicht so schlimm gewesen, das, was passiert ist. Und trotzdem hinterlässt es vielleicht grössere, gröbere Spuren. Aber es gibt auch die schönen Erlebnisse.
Gibt es auch noch Kontakt? Also melden sich die Leute bei euch?
Ja, zum Teil eben höre ich wieder eben das Kind, das ich gesagt habe, als Neugeborenes, da komme ich immer wieder von der Kinderärztin, die das regelmäßig kontrolliert. Und sie nimmt auch den Bericht, den sie schreibt, eine Kopie an mich schicken. Die Leute haben in der Zwischenzeit dann als zweites Kind geboren, das gar kein Problem gehabt bei der Geburt. Da haben wir es auch wieder gesehen. Sie sind dann auch die ersten Jahre immer wieder mal vorbeikommen, sozusagen mit dem Kind. Da vorbeikommen, schauen Sie, das ist jetzt der, den Sie dort als Neugeborenes gehabt. Natürlich, irgendwann verliert sich das dann einmal, aber ja, es sind schöne Erlebnisse.
Also einerseits als Mediziner hat er einen Haufen Patient natürlich auch viele Geschichten erlebt, andererseits eben die Kinderschutz. Bemühungen, die euch nicht zuletzt oder der dritte Argor vom Jahr eingebracht hat, 2017. Wie denkt ihr auf das zurück?
Ja, es war natürlich ein sehr schönes Erlebnis, also persönlich sehr schön. Ich bin auch stolz für das Fach, sage ich mal, dass das Thema so einen Anklang gefunden hat, dass dann auch ich als Träger oder Übermittler von diesem Thema gewählt werden konnte. Es hat auch ein grosses Medialsecho gegeben, muss man sagen, und ich profitiere, ich habe jetzt noch einen Bonus von dem, oder? Das ist ja der dort, also das Thema kommt dann immer wieder mal, wird irgendwo aufgebracht, und das hat dann auch wieder einen präventiven Aspekt, oder? Und das versuchen wir natürlich auch auszunutzen.
Jetzt werdet ihr pensioniert. Wer macht die Arbeit näher?
Also da im Spital Baden haben wir eine sehr gut funktionierende Kinderschutzgruppe, wo meine Mitarbeiter, die mindestens so wichtig sind wie jetzt ich, wir sind eine Gruppe von 7 Leuten, zum Teil 3, 5, 10, 15 Jahre auch schon dabei sind. Also eine grosse Erfahrung haben in diesem Gebiet. Und da mache ich mir fachlich überhaupt keine Sorgen, dass das auf hohem Niveau gut weiterläuft. Also das ist so das bei uns im Spital. Das wird gut laufen. Ich versuche noch ein bisschen auf nationaler Ebene sicher noch dabei zu bleiben. Es gibt jetzt Bestrebungen, dass Kinderschutz ein obligatorisches Weiterbildungsthema für jeden angehenden Kinderarzt werden sollte, wo man muss vielleicht so ein Weiterbildungsmodul besuchen, ein, zwei Tage während seiner Ausbildung. Und dann müssen wir so Kurse organisieren. Das ist jetzt etwas, was jetzt gerade ganz neu anläuft. Ich denke, da kann ich noch einbringen. Ja, das ist sicher eins. Das sind Themen, wo ich noch dranbleibe.
Also ist nicht etwas, was einfach aufhört mit der Pensionierung?
Nein, das wird es nicht. Das wird dann wahrscheinlich immer weniger werden schon mal, aber es wird nicht aufhören gerade, ja.
Was sind sonst die Schwerpunkte, vielleicht im Privaten, wenn ihr das verraten wollt? Für was habt ihr jetzt Ende Jahr? Also haben wir das arbeiten noch fast ein Jahr,
ja,
oder?
Das ist, also darf ich gerne verraten. Also wir sind jetzt schon immer viel gereist und haben sehr ein Interesse an fremden Kulturen, anderen Ländern, und das werden wir sicher noch weitermachen, und zwar ausgedehnter, auch ein bisschen längere Reise. Jetzt ist, wenn man 3-4 Wochen weg kann, ist das schon lang. Wenn man im Erwerbsleben ist, dann würde man gerne wieder einmal auch eine längere Reise, 2 Monate machen, etwas, also wirklich, was man zu schwierig kann. Familie ganz generell, Sport habe ich immer viel gemacht, wollte ich weitermachen. Ja, habe Interesse.
Was für Sport?
Laufsport, Tennis und vor allem so Laufsport, Hindernisläufe ist jetzt so ein bisschen im Trend, auch mit den Söhnen, oder? Das ist auch noch gut, dann haben wir so familiär etwas, was man zusammen machen kann. Ja.
Sind denn das auch schon die Hobbys gewesen, die euch vom stressigen Alltag jetzt ablenken?
Ja, 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 das ist nichts Neues. Ja. Das habe ich schon immer gemacht. Manchmal mehr Zeit gehabt, manchmal weniger. Jetzt hoffe ich, habe ich dann immer nur noch mehr Zeit. Kann es ja noch besser werden.
Ganz zum Schluss, Herr Bobmann, möchte ich euch noch ein paar Stichworte sagen und ihr reagiert darauf, indem ihr mir sagt, was euch in den Sinn kommt. Das erste ist Stichwort Iggy Pop.
Iggy Pop, schrecklich, das ist ganz grauenhaft. Das war meine Niederlage im Quiz-Sendung 1 gegen 100. Das ärgert mich immer noch. Das bringe ich, glaube ich, nie weg.
Entschuldigung, wisst ihr noch, wie der Song geheißen hat?
Wie bitte?
Wisst ihr noch, wie der Song geheißen hat?
Passenger, ja, der Passenger, genau.
Genau, muss man vielleicht noch erklären, für die, die es nicht gesehen haben, der Herr Bobmann hat mitgemacht, 1 gegen 100,
genau, ja.
Susanne Kunz, ja. Im Schweizer Fernsehen, ist eigentlich relativ weit gekommen.
Ich bin weit gekommen und bin auf wirklich einem Hype gewesen und habe gedacht, super, und jetzt Musikfrage. Ist schon der erste Fehler gewesen, ich hätte eigentlich nicht sollen die Musikfrage wählen, weil die ist mit Risiko verbunden, man darf dann keinen Joker nehmen, für die, die das Ende kennen. Ich hätte es vielleicht gar nicht nötig gehabt, ich dachte, ja, Musik bin ich ja immer gut, ich habe das gewählt und dann bin ich grandios abgestürzt.
Genau, die Frage war, von wem der Song Passenger ist, und der wäre von Iggy Pop gewesen, ja. Was der Herr Bobmann leider nicht gewusst hat und dann rausgeflogen ist. Das zweite Stichwort ist Fressbalken.
Fressbalken, ja, das war meine erste Kenntnis von dem Ort, wo ich wohne, Bürolos. Ich habe nicht gewusst, dass dahinter noch ein Dorf ist. Ich meinte, da fahren wir durch mit einer Autobahnbrücke. Es ist ein schönes Dorf dahinter, wo ich gerne wohne. Jetzt, ja, wie lange? Ja, schon 30 Jahre. Ja. Aber man fühlt sich wohl dort. Und vom Dorf aus sehen wir den Fressbalken nicht.
Dann Stichwort Langweile.
Langweile. Ja, gibt es auch in diesem Beruf. Ich denke es manchmal in unstrukturierten Sitzungen, in Leerläufen, die ich dann als Leerläufe empfinde. Wo man, ja, das ist so vielleicht das. Bei der Arbeit sonst extrem selten. Und darum bin ich auch, ich fühle mich privilegiert, sagen wir, diesen Beruf zu haben, diese Funktion da zu haben, weil ich denke, es ist häufig nicht langweilig. Das ist ja schon schön.
Und ganz zum Schluss die schönste Kindheitserinnerung?
Jetzt muss ich lange überlegen. Ja. Ich habe rückblickend das Gefühl, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, um das ein bisschen pauschal zu sagen. Ein Einzelereignis. Ich mag mich, es klingt jetzt ganz blöd, oder von dem, als ich Kind war, war ja so Auslandreisen etwas Spezielles. Und ich mag mich noch erinnern, die erste Ferien in Italien, wo die klassische Destination für Schweizer war, Rimini, oder an die Adriatische Küste, wo etwas ganz Besonderes war und wo ich dann das erste Mal im Leben Meer gesehen habe. Was ja für einen Schweizer halt nicht so alltäglich ist. Jetzt ist es nicht mehr. Aber dort, weiss ich, da bin ich etwa 7 und da habe ich das erste Mal das Meer gesehen.
Der Markus Wuttmann, Leiter der Kinderklinik am Kantonsspital Baden, der Ende Jahr pensioniert wird. Merci vielmals und alles Gute.
Danke vielmals. Merci.
Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch/blog.